liebe Zuhörer im Internet, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist euer Pfarrer und Spiegel aus Bischofshof in Österreich und es gibt das Tagebuch eines Pfarrers. Frisch vom Kreuzberg herabgestiegen ist wirklich ein Bergerl und da liegt ein altes Kloster oben. Na, so alt ist das, gar nicht 150 Jahre, das ist beispielsweise ein junges Kloster quasi. Und ist eine Klosterschule und da hatte ich wieder mal Religionsunterricht. Diesmal wieder mit meinen Großen und das halte ich immer für unglaublich spannend, weil da passiert viel. Das taugt mir, das kann ich gar nicht sagen, wie mir das taugt, weil es einfach geil ist. Es ist einfach so gut, so mit jungen Leuten arbeiten und ihren Seelen folgen und schon Pfade vorgeben, die diese Seelen dann gehen können, weil, meine Lieben, über eines können wir uns doch einig sein. Die Aufgabe Erwachsener besteht darin, dass man Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden und so weiter und so fort einfach auch Pfade zeigt. Pfade, die sich bewährt haben. Pfade, die zutiefst menschlich sind, auf gut Deutsch die Pfade der Religion. Weil Religion gibt, solange es Menschen gibt, wird es auch immer geben, solange es Menschen gibt. Es sei denn, wird es einfach immer geben. Jetzt habe ich da diese Kinder und die sind da total fasziniert davon und ich bin fasziniert von ihnen und wir tun und machen da so und es ist einfach gut. Es ist einfach richtig gut, das muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man so mit so einer Stunde Arbeit und tut und macht, dann gibt es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, gerade wenn du Mädchen dabei hast, also junge Frauen auf gut Deutsch, die dir dann ein Thema plötzlich sagen und das Thema, das sie sagen, ist Ritzen. Meistens am Beispiel von irgendjemandem, der drüber abgestürzt ist, dem es jetzt wirklich schlecht geht, der in der Psychiatrie gelandet ist und so weiter und so fort. Und dann kommt also auch ein Schrecken daher, ein echter Schrecken, weil das haben sie irgendwie mitgekriegt, die Leute kennen es und die sind völlig abgestürzt. Und jetzt ist es etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, das darf ich jetzt einfach auch mal allen Vätern und Müttern, die zuhören, gerade mal sagen. Durch sowas darf man sich da gleich einmal überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Na, darf man nicht. Die Geschichte ist immer die gleiche, 12-jährige Mädel. Eine Gruppe 12-jähriger Mädel. Eine, das ist also Zirkus, das ist wie Flöhüten, 12-jährige Mädel, das ist ein Wahnsinn. Gut, eine Gruppe 12-jähriger Mädel, die irgendwie irgendwo spüren, da rührt sie in ihrem Körper irgendwas und das ist alles sehr eigenartig und sie haben alle beste Freundinnen und sie haben ein Handy, wo sie circa 1000 SMS pro Tag ihrer besten Freundin schicken, die eh neben ihr sitzt. Und das ist so, also versteht man nicht. Und dann passieren plötzlich Dinge. Ganz viele dieser Gruppen fangen plötzlich an, ein bisschen an sich umzuritzen. Und dann kommt große Besorgnis, dann kommt furchtbar und so weiter und so fort. Wenn man sich das anschaut, ist das also mit dem Geodreieck oder so, so ein leichtes Ritzerle. Also meistens ist die Haut halt ein bisschen weiß oder so. Blöd kommt eh keins und die übertreffen sich da. Da kann es dann, das sage ich schon, natürlich zu einer gefährlichen Gruppendynamik kommen, dass dann wirklich schon Blut fließt. Und das ist dann nicht gut. Da muss man sagen, da ist eine Grenze überschritten. Und was sagt man jetzt dazu? Meine Lieben, die Kirche im Dorf lassen. Das Allerwichtigste im Umgang mit Kindern und Jugendlichen ist, man lässt die Kirche im Dorf. Das heißt, man regt sie nicht besonders auf. Kurze Geschichte dazu. Ich war auch mal 12 und hatte einen besten Freund, das war der Andi Lustig. Und die Eltern waren schweinereich, die haben eine tolle Villa gehabt mit einem großen Garten, war immer wieder zu Gast, da haben wir dann gespielt. Der hat eine Wahnsinns-Eisenbahn gehabt. Das kann man sich nicht vorstellen, was der Andi Lustig für eine Eisenbahn gehabt hat im Keller. Unfassbar, unglaublich. Also jenseits von Gut und Böse, dann hat er auch noch eine gigantische so Rennautobahn gekriegt. Wahnsinniges Ding. Unfassbar, so geil. Gut, und da haben wir so geredet und dann ist mir aufgefallen, dass der am Arm so blutige Stellen hatte. Was ist denn das? Hat er gesagt, da Hirndln haben wir gespielt. Ich dachte, was ist das wieder? Habe ich auch nachher nie mehr wieder gehört. War irgendein Kartenspiel, wo der irgendwie einen Stich verloren hat oder das Spiel verloren hat oder so irgendwas halt, hat der andere, der gewonnen hat, die Karten so zusammengefaltet. Die Karten müssen eh sofort hin gewesen sein. Keine Ahnung, wie sie das wirklich gemacht haben, war nie dabei und hat dem anderen den Spitz so reingehauen in den Unterarm. Und da sind dann alle ein bisschen umgerannt, halt mit so blutigen Unterarmen und waren irrsinnig stolz drauf. Das ist Ganz einfach eine Mutprobe. Gut, eine unfassbar blöde Mutprobe, die einfach, also jeden Erwachsenen denkt sich, weil sie kennt keinen Menschen, auch kleinere Menschen, so blöd sein, dass sie das machen, aber sie haben es gemacht. Sie haben es also circa 3 Monate lang gemacht und dann war es fad. Sie haben eine Mutprobe gemacht. Das machen Jugendliche, das machen Kinder, das machen Pubertäre. Sie machen, seitdem es Menschen gibt, machen die, wenn sie pubertär sind, ganz eigenartige Sachen. Früher, ganz früher, als es noch Schamanen gab, hatte der Schamane als eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt, mit diesen Deppen richtig umzugehen. Das heißt, er hatte also mitgenommen in die heilige Höhle und irgendwelche Sachen mit ihnen gemacht. Er hat sie tätowiert. Das ist ganz üblich, bei allen Stämmen ist es üblich. Und bevor du also tätowieren kannst, gab es also Schmucknarben. Zum Beispiel die berühmten Nuba von Kau, die sind also wirklich Gesamtkunstwerke von Schmucknarben. Die haben also den ganzen Körper, gut, sie haben ja auch nichts an, muss man sagen, deswegen sieht man es. Ganz viele Schmucknarben. Ne? Und jetzt gehen wir hin und sagen, wow, na toll, die Nuba von Kau, habe ich eine tolle Doku drüber gesehen, na, das ist so toll und da gibt's ja noch die tollen Fotobände drüber und Beschreibungen von Ethnologen, das ist also, man, das ist einfach, das gehört zu denen, das gehört zu deren Kultur, nicht? Und wenn das jetzt ein 12-Jähriger so ein bisschen im Ansatz macht, schreien alle wie die Wahnsinn, wow, Psychiatrie, Jugendpsychologie und überhaupt wahrscheinlich sexuell missbraucht. Merken's, das ist falsch. Das ist falsch. Erstens mal sind pubertierende Lebewesen, die sehr eigenartig sind. Versuchen Sie sich einfach daran zurückzuerinnern, wie Sie drauf waren. Wenn Sie ehrlich sind, Sie waren auch sehr, sehr eigenartig. Zweitens mal gibt's Rituale. Rituale, die unsere Gesellschaft nicht mehr vermittelt. Und dann hast du natürlich die Gefahr in so einer Gruppe, 12-Jährige, dass das entkommt. Aus dem ganz einfachen Grund, weil keiner mehr mit solchen Geschichten wie Mutproben zum Beispiel umgehen kann. Weil es immer gleich heißt, da die Eltern sind schuld und wenn dem Kind irgendwie irgendwas, das ist auffällig und schon sind die Eltern schuld und man muss und was weiß ich was. Na, im Allgemeinen ist es völlig normal. Im Allgemeinen ist es religiös bedingt irgendwo so auf halberten Steinzeitniveau. Bisschen Schmucknarben, gefällt die Leute. Hat einen Grund, hat einen tiefen psychologischen Grund der Kultivierung des Menschen. Schauen Sie ein in irgendwelche steinzeitlichen Völker. Die einen haben irgendeinen Teller in der Unterlippen, die nächsten haben irrsinnige weiße Pflege in der Unterlippen, die dritten haben einen Giraffenhals, die vierten haben irgendwelche schwachsinnigen Tätowierungen über den ganzen Körper, der nächste hat wieder irgendwelche Schmucknarben und ja, halt irgendwelche junge Leute rennen halt um mit irgendeinem depperten Piercing in Augenbrauen und so weiter und so fort. Ist halt so. Die Veränderung des Menschen, das gehört ins Pubertäre dazu. Das gehört sogar ins Körperliche dazu, dass ein Mensch einfach hingeht und sagt, gut, jetzt werde ich meiner selbst bewusst, jetzt verändere ich mich, ich bin Herr meiner selbst und ganz einfach früher mal natürlich in religiöse Rituale eingebettet klingt, ist dann auch die Veränderung des Leibes. Das Falscheste, was du tun kannst, ist, das jetzt überzuproblematisieren. Normalerweise macht man das so, dass ein älterer Lehrer reingeht, die anschaut und einfach sagt, ihr seid sowas von Trotteln. Und eine Ruhe ist. Okay, wurde wahrgenommen, wurde eine Grenze gesetzt und die ganze Gruppe hört auf und beschäftigt sich, ich weiß nicht, mit dem neuesten Handymodell oder sonst irgendwas. Ist alles kein Problem. Du darfst es nur nicht überproblematisieren. Und du überproblematisierst es dann nicht, wenn du einen Unterschied findest in der Sprache zwischen 12-Jährigen, die sich ein bisschen ritzen, wo sicherlich nicht das Optimum ist. Also ich bin nicht dafür. Nicht? Wenn sie eine 12-Jährige Tochter haben, sollen sie nicht hingehen, der Pfarrer hat gesagt, sollst du ein bisschen ritzen, das ist so archaisch-religiös. Nein, so ist nicht. Aber arg ist es nicht. Und einer echten Selbstverletzung. Einer echten Selbstverletzung, okay? Echte Selbstverletzung ist, der schneidet einem im Messer. Oder verbrennt sie. Oder, also was, wo wirklich was ist, was du schon verbinden musst, was du selben drauf tun musst, wo was ist, wo du sagst, naja, jetzt gehen wir zum Arzt. Das ist was ganz was anderes. Das ist jenseits der Grenze. Das ist völlig anders. Und in Wirklichkeit geht's nochmal um ganz was anderes. Nämlich um die Frage, ob es selbst schädigend ist. Im Rahmen der Vulgärpsychologie gibt's nämlich keinen Unterschied zwischen ein bisschen Selbstverletzung und selbstschädigendem Verhalten. Okay, schauen Sie mal, selbstschädigendes Verhalten. Zum Beispiel den Chef pausenlos provozieren, so lange provozieren, bis man rausfliegt. Oder zweimal am Tag mit irgendwem de facto Unbekannten Sex zu haben. 700 Leute im Schnitt im Jahr. Das ist massivst selbstschädigend. Nicht so, wie sie eingelegt, weil sie haben jetzt alle gleich an AIDS gedacht. Nein, das ist massiv selbstschädigend, weil die Seele darunter leidet, weil keine Bindungsstrukturen mehr entstehen und im Menschen es normal ist, dass Sexualität und Entstehung von Bindung zusammengehören. Und wenn es mit 700 Leuten in ein Jahr schlafst, dann entstehen haargenau keine Bindungen mehr. Und das ist dann eine wirkliche massive Selbstschädigung. Und dann schauen Sie mal in Ihr Leben, meine lieben Eltern. Sind Sie frei von selbstschädigendem Verhalten? Sind Sie wirklich frei von selbstschädigendem Verhalten? Wie schaut's denn aus? Na? Stellen Sie sich die Frage. Projizieren Sie nicht auf Kinder. Schauen Sie, dass Sie ein Leben führen, in dem Sie sich selbst gut schützen und dafür sorgen, dass Ihnen gut geht. Seien Sie keine schlechten Vorbilder. Ein gutes Vorbild besteht darin, in Eltern, die dafür sorgen, dass es ihnen gut geht, dass ihre Seele wächst. Das ist nämlich der Punkt des Gutgehens. Der Seele ist es völlig wurscht, was sie für ein Auto haben. Der Seele ist es völlig blunzen, was sie für eine Wohnung haben. Also schon schön gepflegt, gemütlich muss sein, aber ob sie jetzt 17 Zimmer haben oder eineinhalb, ist völlig blunzen. Dass Sie dafür sorgen, dass es Ihnen wirklich gut geht, dass Ihre Seele wächst, dass Ihre Seele am richtigen Ort ist, mit richtigen Menschen zusammen ist, dafür sorgen Sie. Und wissen Sie was? Wenn Sie das vorleben, dann können Ihre Kinder mal ein bisschen Mutproben machen. Gut, sie sterben vor Angst, das tun eh alle Eltern. Ist normal. Das steht schon durch. Die hören damit sofort wieder auf, die haben das gehabt, haben das erlebt, brauchen sie immer tun. Aber sorgen Sie dafür, dass es Ihrer Seele gut geht, dass sie genug religiösen Input bekommt, dass sie genug Möglichkeit hat, sich in ihrem Glauben, ihrem tiefen, wichtigen, sich selbst aussagenden Glauben zu leben. Wenn Sie das tun, meine Lieben, dann haben Sie ein gutes Leben. Und dann passt schon. Gesegneten Abend euch allen.